Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Habt ihr das auch so gelernt, fragt Hans-Jürgen Bartsch. Ihr sucht jahrelang nach der richtigen Partnerin oder dem richtigen Partner. Dann wird mit Blümchen geheiratet, ihr bekommt Kinder und seid glücklich, bis dass der Tod euch scheidet. Monogamie nennt sich das. Ein krankes Modell, sagt Redner 1 im Hörsaal heute. Und Rednerin 2, habt mal Sex mit Maschinen.
Wer von euch ist in einer Beziehung schon mal fremdgegangen? Solange es nur Sex ist, ist alles erlaubt.
Only the porn industry is worth more than $97 billion.
Je mehr gefickt wird, desto mehr wird sich auch fortgepflanzt. Ich muss mich anstrengen, ich muss den einen Menschen finden, der zu mir passt, die ganz große Liebe, und dann, ja, dann wird alles gut.
So we can use technology to have more sex and better sex.
Der Mensch ist nämlich auf der Welt das versauteste Tier, was überhaupt rumläuft, weil wir mit Abstand die besten Ficker auf der Erde sind.
We live in a society overflowing with sexuality.
Über Eifersucht und wie man sie bezwingt. Für mich war es die höchste Form der Liebe.
The sex tech industry is dominated by men who are the main creators and consumers.
Die Scheidungsraten in dieser Welt hätten, angewendet auf die kommerzielle Luftfahrt, schon lange zur Abschaffung der Luftfahrt geführt.
Sex positive is the idea that sex is good.
Vielleicht ist es also an der Zeit, dass sich grundsätzlich etwas ändert. Monogamie kann nicht natürlich sein, weil sie so wahnsinnig anstrengend ist.
Also, let's talk about Sex. Zunächst mit Friedemann Karich. Vielleicht kennt ihr das Buch, das er geschrieben hat, Wie wir lieben vom Ende der Monogamie. Darin hat er Menschen beschrieben, die etwas anders leben und lieben als in der angeblich so trauten Zweierbeziehung. Und die deshalb angefeindet werden als dumm oder krank. Karich hat auf der Republika in Berlin seine Thesen aufgestellt, weshalb Monogamie nur Beziehungsstress aufbaut, den wir eh nicht lösen können. Es sei denn, wir machen uns locker und stellen uns offen auf neue bzw., und das ist noch wichtiger, zusätzliche Partner ein. So habe es die Evolution auch mit uns gemeint, nur sei das vor 10.000 Jahren durch einen Irrtum alles ganz anders gekommen. Doch was soll's? Wir können ja wieder zurück wie vor 100.000 oder 200.000 Jahren. Er erklärt's an einem Beispiel.
Hervorragend, wie das immer klappt. So, jetzt nochmal, auf die Liebe. Ich erzähle euch zum Einstieg eine wahre Liebesgeschichte, die Liebesgeschichte von Paul und Jelena. In einer Sommernacht vor 7 Jahren trifft ein Junge ein Mädchen. Es ist spät, der Club ist voll, sie sind betrunken, sie reden, sie tanzen, sie trinken und sie küssen sich. Er fragt, gehen wir zu mir? Sie sagt, okay, aber ich will deinen Namen nicht wissen und dir meinen nicht sagen. Da ist etwas zwischen ihnen, von der ersten Sekunde an, jede Berührung elektrisch, jeder Kuss magisch. Anders. Wahnsinn, denkt Paul, als er sie in seinem Bett sieht. Als sie schläft, kramt er in ihrer Handtasche nach ihrem Personalausweis. Am nächsten Morgen ist sie weg. Er weiß nur, Jelena, 19 Jahre, geboren in St. Petersburg, und dass er sie wiedersehen muss. 2 Jahre danach ziehen Paul und Jelena in ihre erste gemeinsame Wohnung. Wieder 3 Wochen später ist sie schwanger. Zu jung, um nur Mutter zu sein, findet sie. Zu jung für Regeln. Also schließen Paul und Jelena einen Pakt. Sie wollen ein Dreamteam sein. Unschlagbar, kugelsicher, aber nicht exklusiv miteinander. Abenteuer erleben dürfen, nennen sie das. Die Abmachung, solange es nur Sex ist, ist alles erlaubt. Aber nicht im Freundeskreis. Und alles wird erzählt, wenn der andere fragt. Sie vereinbaren das, was man heute eine offene Beziehung nennt. Sie ist 21 Jahre alt, er 27 und ihr Sohn ein paar Monate. 7 Jahre später haben Paul und Jelena mir ihre Geschichte erzählt. Es ist eine Geschichte über Lieben und Loslassen, über Freiheit und was Freiheit mit uns macht, über Sex und Liebe und wie die zwei zusammengehören, über Eifersucht und wie man sie bezwingt und natürlich auch über Macht. Vielleicht lernen ja andere etwas daraus, sagt Jelena. Es hat unfassbar wehgetan, sagt Paul, aber ich würde es wieder tun für mich, war es die höchste Form der Liebe. Für mein Buch Wie wir lieben habe ich Paul und Jelena und viele andere Menschen getroffen, die auf irgendeine Art frei lieben. Ihre Liebesgeschichten jenseits klassischer Beziehungsmodelle habe ich aufgeschrieben. Und als ehemaliger Akademiker und Streber habe ich natürlich auch ein bisschen recherchiert, habe Bücher und Studien gelesen und unzählige TED-Talks über die Liebe angeschaut und mich natürlich auch in dubiosen Foren herumgetrieben. Und ich habe einiges gelernt über das Wie und Warum wir lieben und warum nicht anders. Und von Anfang an habe ich gemerkt, leider reagiert der monogame Mainstream, zu dem ich mich eigentlich auch immer gezählt habe, allergisch auf diese Menschen, die es irgendwie anders machen. Die Menschen aus dem Buch und ich wurden als krank, als dumm und als Lügner beschimpft. Hier habe ich eine kleine Auswahl der schönsten Kommentare mitgebracht. Typische Reaktionen, einerseits natürlich großes Interesse, andererseits Abwehr. Die Beschimpfungen lassen sich dabei eigentlich immer in die gleichen drei Kategorien einteilen. Einerseits werden die Menschen, die anders leben, pathologisiert. Sie sind dann eben Borderliner. Wahre Liebe wird definiert, als wüsste irgendjemand, was die wahre Liebe ist. Und die Polygamen und Polyamoren davon ausgeschlossen. Die Menschen wissen nicht mehr, was Liebe ist, aber Howard weiß es wohl ganz genau. Es werden schlaue Glaubenssätze aufgestellt und dadurch die anderen ausgegrenzt. Davon habe ich inzwischen hunderte, tausende Beispiele. Nach jedem Interview, was ich gegeben habe, kamen die gleichen Reaktionen. Interesse und Hass. Warum kümmern sich die Leute nicht einfach um ihr eigenes Bett? Da gibt es genug zu tun. Warum sind sie nicht glücklich mit ihrer konventionellen Beziehung oder was auch immer und fertig? Und die Antwort könnte lauten, weil eben viele von ihnen gar nicht glücklich sind. Betrachtet man die sogenannten monogamen konventionellen Beziehungen in Deutschland statistisch, sieht man schlimme Zahlen. 43 Scheidungen kommen heute auf 100 Eheschließungen. Affären sind der häufigste Grund für Scheidungen. Über die Hälfte der deutschen Erwachsenen ist schon einmal in einer Beziehung fremdgegangen und über die Hälfte der deutschen Erwachsenen sieht seine oder ihre sexuellen Wünsche in der Beziehung nicht erfüllt. Schon krass, oder? Ich weiß nicht genau, wen Sie da gefragt haben, aber es würde mich natürlich immens interessieren, wie das Ganze hier verteilt ist. Und ich würde jetzt mal den Freund vom Licht bitten, so ein bisschen zu dimmen. Ein kleines bisschen Diskretion, weil wir sprechen ja auch über die Liebe. Vielleicht kriegen wir es so ein bisschen schummriger hin. Das wäre cool. Und dann probieren wir das doch einfach mal. Ja, sehr schön. Ich mach's kurz. Wir machen nur eine Frage. Hände hoch. Wer von euch ist in einer Beziehung schon mal fremdgegangen? Aha, sehr ehrlich. Das sind 10%. Freunde, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Jetzt muss man natürlich sagen, dass diese Studien anonym sind. Ich verstehe das schon, ne? Hier könnte ein Twitter-Freund daneben sitzen. Dann machen wir es jetzt nochmal anonym in einer Studie. Ich bin der Studienleiter, ihr seid die Probanden. Wir machen jetzt mal alle die Augen zu. Macht mal die Augen zu. Bitte. Helft mir, macht einmal die Augen zu. Und jetzt frage ich euch nochmal, Hände hoch. Wer ist in einer Beziehung schon mal fremdgegangen? Exakt doppelt so viel. Vielen Dank. Das Ergebnis ist jedes Mal das gleiche. Woran auch immer das ganz genau liegt, diese Zahlen. Eigentlich ist es doch eine Katastrophe, oder? Ein Desaster. Wenn man bedenkt, dass wahrscheinlich 90-99% irgendwie auf die eine oder andere Art so leben wollen von uns. Obwohl 99% unserer Vorbilder, Großeltern, Eltern, Lehrer uns auch irgendwie in diese Richtung hin erziehen. Obwohl 99% unserer Narrative, Geschichten, Bücher, Filme, Serien, Comics gestrickt sind auf die Monogamie und schon ziemlich lange sind, von Shakespeare über Walt Disney bis zu den ganz, ganz großen, viel zu früh beendeten Liebesgeschichten unserer Zeit. Vom Minnegesang über die Stones bis was auch immer für Musik die geistig heute verwahrloste Jugend so hört. Wir lernen die ganze Zeit über die Liebe 1+1 gleich Love. Das ist die nicht ganz gerade Gleichung unseres monogamen Beziehungsideals. Das wird uns anerzogen. Das ist ja fast schon ein Heilsversprechen heute für den modernen Menschen. Eine Quasi-Religion namens Liebe. Relativ simpel. Ich als liebenswertes Individuum, ich muss mich anstrengen. Ich muss den einen Menschen finden, der zu mir passt. Die ganz große Liebe. Und dann, ja, dann wird alles gut. Aber das funktioniert eben nur so mittelmäßig. Und wir nehmen das meistens so hin. Die Autorin Anne Waag hat geschrieben, die Scheidungsraten in dieser Welt hätten angewendet auf die kommerzielle Luftfahrt schon lange zur Abschaffung der Luftfahrt geführt, weil niemand, der noch ganz bei Trost ist, in ein fast zu 50% dem Tod geweihten Flugzeug steigt. So wie dieser Landeanflug in Hamburg sehen unsere Beziehungen oft genug aus. Man weiß nicht genau, ob man landen soll, kann, muss, Geht es gut aus? Was denkt ihr? Schafft das noch? Oh, dann kommt man nochmal in eine Schräglage. Und am Ende startet man dann doch irgendwie nochmal durch. Dachtet ihr wirklich, ich zeige euch jetzt ein Video von einem Flugzeugcrash oder was? Ihr spinnt ja. Aber in unserem Intimleben, schreibt Anne Waag weiter, gilt ein solches vermeintlich individuelles Scheitern als menschliches Versagen und als ganz normale Sache, wegen der nichtsdestotrotz nicht wenige die furchtbarsten Schmerzen erleiden. Und genau das spüren wir, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist, dass das auch ungerecht ist, dass wir dieses Ideal einfach oft nicht schaffen können. Wir wissen aber auch nicht genau, warum. Weil wir grundsätzlich über Liebe und Sex immer noch viel zu wenig wissen, weil Sex immer noch ein schambehaftetes Thema ist, weil zwar viel darüber geredet wird, aber nicht wirklich davon erzählt. Und wenn doch, dann schlägt eben den Abweichlern erstmal der Hass entgegen. Und vielleicht hängt ja das hier, dieser Mangel und das, Hass und Intoleranz, mehr oder weniger direkt zusammen. Vielleicht kommt der Mangel an Toleranz einfach vom Mangel an Glück mit Sex und Liebe, denn hier wiederholt sich gerade eine traurige Standardgeschichte sexueller Diskriminierung. Auf der einen Seite stehen eben die, die es ein bisschen anders machen und die um Verständnis kämpfen und dann die, die keinen Bock drauf haben, irgendwas anderes zu sehen. Vielleicht ist es also an der Zeit, dass sich grundsätzlich etwas ändert. Vielleicht ist es an der Zeit, wenn man mal hochgreifen will, für die sexuelle Revolution 2.0. An der Stelle braucht es einen ganz wichtigen Disclaimer. Es waren jetzt Paul und Jelena. So, ich bin jetzt ein junger, weißer, heterosexueller Mann. Wenn ich jetzt über Männer und Frauen spreche, vornehmlich, dann liegt es nicht daran, dass ich die Homosexuellen oder andere ausgrenzen will. Es geht nicht darum, dass es nur diese zwei Geschlechter gibt und man sich da einsortieren muss. Es geht einfach darum, dass Männer und Frauen in ihre Beziehung am besten erforscht sind und man deswegen die Probleme so schön sieht. Die erste sexuelle Revolution, die kennen wir ja eigentlich alle ganz gut. Die war ja nur der vorläufige Höhepunkt in einer langen Transformation, wie Eva Illus es nennt, der Architektur und Ökonomie von Liebe und Sex. Und eigentlich ja nur ein Baustein in einer ganz langen Reihe der Liberalisierung und Individualisierung westlicher Gesellschaften vor allem. Endlich wurden da BHs verbrannt, das Symbol des Patriarchats sozusagen, um nach Jahrtausenden der brutalen Unterdrückung Liebe und Sex endlich so zu leben, wie wir es wollen und nicht wie die Obrigkeit es definiert. Nachdem vor allem Frauen seit Menschengedenken grundsätzlich fremdbestimmt waren, was Sexualität anging, sollten nun alle gleich lieben dürfen. Also, das heißt, ich darf mir aussuchen, wen ich wie liebe. Und wie diese moderne Architektur der Wahl aussieht, also eigentlich alles, was man über die seitdem herrschende Ideologie von Liebe wissen muss, erzählt ein Song, ein sehr, sehr schöner Song von 1980, der von einem berühmten Drink handelt. Leider gab es keinen Pina Colada, sonst hätte ich mir jetzt einen Pina Colada geholt. Das wäre natürlich perfekt gewesen. Das kann man noch verbessern. Was hat sich geändert mit der sexuellen Revolution? Nicht mehr die Umstände, sondern meine Vorlieben bestimmen meine Liebeswahl. Ich darf wählen, wen ich liebe. Aber dann ist natürlich die Frage, wen liebe ich eigentlich? Wen sollte ich lieben? Dadurch gewinnen Faktoren wie Sexiness, Attraktivität, Marktwert an Bedeutung. Wiederum bestimmt durch Attribute und Gemeinsamkeiten, die man vielleicht findet. Um überhaupt rauszufinden, was mich mit dem Menschen aber verbindet, brauche ich eine Introspektion, wie Eva Illus sagt. Das heißt, ich muss mich erkennen und reflektieren. Dann suche ich mir ein Gegenstück nach Gemeinsamkeiten. Meine Schwächen werden hoffentlich akzeptiert von dem oder derjenigen. Und dann gibt es eine große Liebe. Aber wie selbst ein Lieblingssong irgendwann nervt, wird das langweilig. Jetzt musst du den Sound hochdrehen, sonst hört's. Dankeschön. Und dann sucht man sich eben vielleicht jemand neuen, je nachdem, was gerade so im Angebot ist. Und in diesem Fall ist es eben in der Zeitung, in den Gesuchen. Und der Sänger sucht eben jemand Neues, der so wie er auf Pina Coladas steht und bestimmte Dinge einfach nicht mag. Weiß nicht, wer den Song kennt. Die Pointe ist natürlich, am Ende trifft er die Frau, von der er sich eine neue Liebe verspricht. Und es ist natürlich doch seine eigene. Hier besingt Rupert Holmes eigentlich genau das, was wir heute leben. Die sogenannte serielle Monogamie. Wo wir immer wieder denken, naja, war es das jetzt schon? Finde ich nicht noch jemand Besseres? Spätestens seit der sexuellen Revolution befinden wir uns also, zumindest in unseren unfassbar privilegierten westlichen Gesellschaften, auf einem entfesselten Markt für Liebe und Sex. Das war aber gar nicht die erste sexuelle Revolution. Die sozusagen nullte sexuelle Revolution war viel, viel früher, vor ungefähr 10.000 bis 20.000 Jahren. Und man nennt sie auch die Sesshaftigkeit oder wie der Evolutionsbiologe Jared M. Diamond sie nennt, den schlimmsten Fehler der Menschheit. Vermutlich entstand damals die Monogamie, wie wir sie heute kennen. Und dieser Übergang von Jägern und Sammlern, die frei durch die Steppe streifen in Horden von bis zu 150 Individuen, zu Ackerbauern und Viehzüchtern, die eben sitzen bleiben, stellt die größte Verhaltensänderung einer Tierart auf diesem Planeten dar, die je beobachtet wurde. Alles, Ernährung, Sozialleben, Gesellschaftsstruktur, teilweise sogar die Anatomie, änderte sich grundlegend und wahrscheinlich damit auch die Sexualität. In dem Moment, wo der Mensch sich niedergelassen hat, braucht er von Liebe, Beziehung, Sex, Familie was anderes als früher. Mann und Frau zogen sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes gemeinsam den Pflug und bildeten eine korporative Einheit, um überleben zu können. Also sie hatten eine auch wirtschaftliche, gegenseitige Abhängigkeit, aber auch eine psychologische. Und außenrum gab es gesellschaftliche Sanktionen und ein soziales Gefüge, was diesen Bestand dieser Einheit unterstützte. Wir hatten etwas zu vererben, sowas wie Kapitalismus kam auf. Und wenn ich etwas zu vererben habe, weil ich Besitz habe und Land, was ich mir in harter Arbeit urbar gemacht habe, dann interessiert es mich auch, dass es meine Kinder erben und nicht irgendwelche anderen Kinder. Und gleichzeitig muss ich natürlich schauen, dass mein Partner mir nicht abhaut, weil ich unter Umständen ohne die zweite Arbeitskraft einfach verhungere. Es gab natürlich dann auch polygame Gesellschaften, aber jetzt aus unserer westlichen Perspektive sozusagen hat sich letztlich durchgesetzt das beschränkteste, das ärmste Modell. Dafür gibt es natürlich gute Gründe. Vor allem funktionierten monogame, patriarchalisch organisierte Systeme einfach sehr, sehr gut im Sinne von starken Gesellschaften, starken Nationalstaaten, die um Ressourcen gekämpft haben. Monogam lebende Menschen waren auch einfach besser zu knechten. Die Frauen waren entrechtet, die Männer an ihre Familien gebunden. Die Monogamie war sozusagen immer schon ein blutiges Modell, aber sie hat uns eben bis zum Mond fliegen lassen. Und damit war die Monogamie quasi die Kartoffel unter den Beziehungsmodellen. Sehr, sehr mangelhaft, aber saupraktisch. Aber wie war es davor, ja, in der guten alten Zeit, also lange davor, 100 bis 200.000 Jahre, als wir eben Jäger und Sammler waren? Niemand hat eine Zeitmaschine und kann zurückfliegen dahin. Es gibt ja nicht mal Bilder davon, ob ihr es glaubt oder nicht. Und gucken, wie es in der Höhle war, so mit Liebe und Sex. Aber es gibt schon einige Indizien und Hinweise. Erstmal natürlich die Gesellschaftsstruktur. Die Gruppen waren damals sehr egalitär organisiert. Und das kann man an den heute noch relativ ähnlich lebenden Naturvölkern ablesen. Kein Besitz. Auch kein Konzept von Vaterschaft, weil ohne Gentest auch schwer zu überprüfen, wer jetzt genau mein Kind ist. Alle kümmerten sich um alle Kinder. Andererseits gibt es das Konzept der akkumulativen Schwangerschaft. Das heißt, die Frau sammelt so viel Sperma wie möglich von möglichst viel talentierten Männern wie möglich. Und aus diesem Ball erwächst dann ein Kind, was alle Eigenschaften auf sich vereinigt. Bisschen anders als das, was wir heute machen. Es gab damals sicher auch Liebe. Es gab innige Zweierbeziehungen, auf welche Zeit auch immer. Aber es gab ziemlich sicher kein heiliges Konzept von sexueller Exklusivität, so wie wir es heute kennen. Auch unsere grundsätzlich anatomische Ausstattung ergibt mehr Sinn, wenn man uns polygam denkt. Das hässliche Stichwort der Spermakonkurrenz muss an dieser Stelle fallen. Wenn man sich fragt, warum wir ein sehr spermienselektives vaginales Milieu haben, ich höre auch gleich auf mit der Biologie, aber es muss kurz sein, was ziemlich genau aussucht, welches Spermium sozusagen es wert ist, die Eizelle zu befruchten. Und andererseits haben wir Männer Spermien wie eine Fußballmannschaft aufgestellt, mit Torhütern, die andere Spermien abtöten, mit Verteidigern, die Pfropfen bilden, da wo das Spermium eigentlich durch sollte, mit Mittelfeldspieler Spermien, die Brücken bauen und diesen Pfropfen lösen und mit Stürmern, die befruchten. Und mit einem Penis, der als Vakuumpumpe funktioniert, das erfinde ich nicht, das weiß die Biologie schon lange, und durch die Rein-Raus-Bewegung eben das fremde Spermium raussaugen kann. Außerdem ausgelagerte Hoden, die uns allzeit bereit zur Befruchtung machen, als fast einziges Lebewesen auf dem Planeten. Genauso Körpergröße, Lustschrei, Orgasmen, was auch immer. Man kann alles polygam erklären. Und das macht alles auch nur Sinn mit den Spermien, wenn da schon fremdes Spermium ist. Und die Selektion eben nicht nur vor dem Geschlechtsverkehr funktioniert. Evolutionär auch ein schlaues Konzept, weil ganz ehrlich, je mehr gefickt wird, desto mehr wird sich auch fortgepflanzt. Das hat sie schon ganz gut gemacht, die Natur. Wir merken das heute auch noch an ein paar Effekten. Das ist der ehemalige amerikanische Präsident Coolidge. Der war in den 1910er Jahren Präsident und der hat mal mit seiner Frau eine Geflügelfarm besucht. Und sie wunderten sich beide so ein bisschen darüber, wie viel diese Hühner Geschlechtsverkehr haben und wie viel die natürlich dann Eier produzieren. Und dann fragten sie den Geflügelzüchter, ob das denn immer ein Hahn mit einer Henne, weil die werden ja irgendwann müde. Und dann sagte eben der Geflügelzüchter zum Vergnügen von Präsident Coolidge, nein, jeder Hahn hat ein ganzes Harem an Hennen zur Verfügung, damit er so viel produzieren kann, wie er will. Und dann sagte er, das sagen Sie bitte meiner Frau nochmal, die ist da eher dagegen. Seitdem gibt es den sogenannten Coolidge-Effekt, der beschreibt einfach, dass Sexualität sozusagen wieder erfrischt wird, wenn man den Geschlechtspartner wechselt. Und das kann man bei fast allen Lebewesen auf diesem Planeten beobachten. Einher geht auch der sogenannte Zyklus der Liebe. Die Forschung kann relativ genau festlegen, dass zwischen 2 und 4 Jahre eine hohe Dopamin-, Adrenalin- und so weiter Ausschüttung da ist, die sogenannte Verknalltheit, großes Feuerwerk, wir kennen das hoffentlich alle. Und dann verändert sich die Liebe. Es gibt mehr Oxytocin, die Ausschüttung geht zurück. Es geht mehr um Nähe, es geht mehr um Vertrauen. Liebe verändert sich. Ja, und vielleicht entstehen daraus auch eben diese Affären, weil man einfach darauf programmiert ist, ein Stück weit von der Natur, wieder diesen Kick zu suchen, der in seiner Ausschüttung sehr viel gemeinsam hat mit einem Kokainrausch. Kann man uns schwer verdenken. Scarlett Johansson folgerte deshalb, Monogamie kann nicht natürlich sein, weil sie so wahnsinnig anstrengend ist. Kann man diskutieren oder man kann sich fragen, was ist denn jetzt eigentlich natürlich für uns Menschen? Diese Zahl ist natürlich. Der Mensch ist nämlich auf der Welt das versauteste Tier, was überhaupt rumläuft. Wir brauchen 5000 Mal Geschlechtsverkehr für eine Befruchtung im Durchschnitt. Weitaus mehr als jedes Tier. Wir haben die meisten Stellungen und wir haben multiple Orgasmen. Wenn also jemand sagt, die treiben es wie die Tiere, ist es eigentlich eine ziemliche Beleidigung, weil wir mit Abstand die besten Ficker auf der Erde sind. Unsere Kultur sagt aber was anderes. Noch 1946 wurden Menschen in den USA erhängt auf den Verdacht von Untreue. Und da stellt sich schon die Frage, welches Tier muss man mit Gewalt dazu zwingen, seine Natur zu leben? Wir haben also auf eine lustfreundliche Natur, eine lustfeindliche Kultur gesetzt. Anyway, wie auch immer sich unsere Sexualität mal konstruierte, wie auch immer wir heute leben, das passt nicht ganz zusammen. Irgendwas ist da schiefgelaufen und in anderen Bereichen merken wir es auch. Wir wurden als Menschen dafür gebaut, 30 bis 40 Kilometer am Tag zu laufen, wenn es sein musste. Heute laufen wir eher wenig und machen dafür Sport. Seit 11 Jahren gibt es jetzt, glaube ich, YouPorn und alle möglichen frei verfügbaren Filme in Deutschland. Wer es noch nicht wusste, klar, der weiß natürlich keiner. Und dann dachte man, dass da eine hypersexualisierte Generation heranwächst. Und an dem Pornobeispiel kann man sehr schön sehen, wie wir sozusagen kompensieren, wie wir versuchen, unsere Natur doch auszuleben, weil wir es in unserem kulturellen Modell nicht drin haben. Und wie wir dann denken, Technologie würde das irgendwie lösen. Wir überschätzen Technologie dabei total. Es gibt relativ genaue Studien dazu, wie Jugendliche in dieser pornoisierten Umwelt darauf reagieren. Und zwar gar nicht so, wie man immer dachte. Der erste Sex deutscher Jugendlicher stagniert bei 16 Jahren. Die ersten Erfahrungen sind und bleiben sogenanntes Petting. Und das Wichtigste für deutsche Jugendliche beim ersten Mal Sex ist der oder die Richtige. Wir merken also, Technologie beeinflusst uns gar nicht so, wie wir immer denken. Und das gilt auch für Online-Dating. Das ist der 41-jährige Niederländer Alexander Peter in Shenzhen, China. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, der Arme, nachdem er 10 Tage am Flughafen gelebt hatte. Dort ernährte er sich nur von Instant-Nudeln und musste schließlich wegen körperlicher Erschöpfung behandelt werden. Warum war er da? Wegen dieser Frau, seine Internetliebe Chang. Er war 8600 Kilometer zu ihr von Amsterdam geflogen, aber sie hielt das Ganze für einen Scherz und war in einer anderen Stadt. Der Arme lag also 10 Tage am Flughafen und kam nicht ans Ziel. Vielleicht war er einfach irre oder irre einsam. Vielleicht war er über beide Ohren verliebt, wer weiß, aber ich finde, sein Fall zeigt, wir alle wollen immer noch Internet und Transkontinentalflüge hin und her. Wir wollen jemand finden, mit oder ohne Online-Dating, hier oder in China, das ist eigentlich wurscht. Es ist vielleicht der falsche Ort, das zu sagen, aber Technologie löst unsere Probleme in Sachen Liebe und Sex nicht. Technologie wird da deutlich überschätzt. Mal eine ganz andere Frage. Jetzt habe ich wahnsinnig viel erzählt aus diesem Buch, was man so weiß. Wer von euch wusste das denn alles schon? Wer wusste denn 100% von dem, was ich da erzählt habe? Einer, stark. Wer wusste 60%? Ah, ihr seid die Avantgarde, nicht schlecht. 30%? Und der Rest nix, oder wie? Gott, was macht ihr denn Samstagnachts? Naja. Ich war vor 2 Jahren auch noch bei 20-30%, bis ich angefangen habe zu recherchieren. Und das ist doch eigentlich komisch, weil das, worüber wir hier gerade sprechen, ist mit das Wichtigste in unserem ganzen Leben. Und was haben wir für einen Aufklärungsunterricht? Da werden Kondome über Bananen gezogen, was ja auch wichtig ist im Sinne der Verhütung. Aber es wird nicht wirklich darüber gesprochen, wie wir oben und untenrum funktionieren. Die Frage ist also, was bräuchte es für eine sexuelle Revolution? Wir brauchen eigentlich viel mehr Aufklärung, immer noch viel mehr Aufklärung. Wir brauchen die Akzeptanz von diesen Alternativen, von denen ich erzählt habe. Wir brauchen viel Selbstwert, wir brauchen eine Sicherheit in dem, was wir machen. Wir müssen uns immer wieder fragen, was passiert in unseren Herzen? Was ist Liebe überhaupt? Wo sitzt sie? Margarete Stokowski hat geschrieben, wir können obenrum nicht frei sein, solange wir untenrum nicht frei sind und andersrum. Und ich glaube, obenrum und untenrum kann man überhaupt nicht so genau trennen. Die Liebe, hat meine sehr, sehr kluge Frau zu mir gesagt, die Liebe ist ein Labyrinth, aus dem jeder selbst den Ausgang finden muss. Ich habe das Gefühl, momentan stehen wir noch irgendwo in dem Labyrinth, schauen auf unsere Smartphones und denken gar nicht über den Ausgang nach, sondern wir wundern uns, wie unfassbar kompliziert diese Hecken geschnitten sind. Die offene Beziehung, von der ich am Anfang erzählt habe, die ist gar nicht so wichtig. Die ist nur ein Beispiel für ein Experiment, das versucht wieder sozusagen uns vielleicht mit einer Natur in Einklang zu bringen. Eine Natur, die wir lang genug mit Fackeln und Mistgaben versucht haben auszutreiben. Die letzte Umfrage, und ich weiß, es ist ein bisschen pikant, ihr könnt sie ja sozusagen im Geiste machen, wenn ihr euch nicht traut. Wie viele von euch sind wirklich glücklich mit den Beziehungen und mit dem Sexualleben, das ihr habt? Ja, jetzt müssen natürlich alle strecken. Aber es sind zu wenig. Selbst wenn es 99% sind, finde ich, ist es immer noch zu wenig. Und das in unserer unfassbar privilegierten westlichen Welt. Fast überall auf der Welt können Menschen weniger frei leben wie wir und auch lieben. Auch weil unser Überfluss auf ihre Kosten geht. Und für mich entsteht daraus fast eine moralische Verpflichtung gegenüber denjenigen, die nicht so frei sind. Erstens, ihnen die Freiheit zugänglich zu machen. Zweitens, tolerant zu sein gegenüber anderen. Und drittens, unsere Freiheit verdammt nochmal mehr zu nutzen. Stattdessen herrscht in der Liebe immer noch sowas wie ein Innovationsstau. Und als etwas heftigere Inspiration, falls euch die vorher noch nicht geschockt haben, kommt jetzt Coco. Coco hat einen Freund, ein Studium, eine Wohnung, eine Familie und sie hat einen Ring um den Hals, damit ihr Freund ihr eine Leine anlegen kann. Das sind Coco und ihr Freund mit ihrer Lieblingspeitsche. Das ist die Schublade unter dem Fernseher in ihrer Wohnung mit den Seilen. Mit denen wird Coco gefesselt und an die Decke gehängt, wo eben diese Ringe eingelassen sind, damit die zwei in ihrem Wohnzimmer spielen können, wie es die BDSM-Szene nennt. Und Coco sagt, ich bin seine Sklavin, nicht nur im Bett, sondern 24/7, weil ich es so will. Vielleicht bedeutet wahre Freiheit, sagt sie, heute auch sich zu unterwerfen. Ist Coco jetzt die logische Folge unserer totalen Freiheit? Darf die das überhaupt? Als junge, emanzipierte, starke Frau, die alle Rechte hat? Ist es Liebe oder ist es krank? Wo hört jetzt meine Toleranz auf? Und sind wir denn wirklich so frei, dass wir Coco das zugestehen? Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich Coco als Illustration nehme dieser Freiheit, weil man natürlich aus mehreren Perspektiven sagen kann, dass das nicht geht. Dass das nicht in Ordnung ist, dass sie sich unterwirft. Aber ich finde, genau deshalb ist es ein perfektes Beispiel. Man kann an dem Beziehungsmodell der 24-7-Sklavin einiges kritisieren, aber sie fordert uns heraus. Sie bringt uns zur Reflexion. Und wir sehen, was alles möglich wäre, wenn wir ein bisschen mehr experimentieren würden, vielleicht lieber ohne Peitschen. Ich würde also mir wünschen, dass wir alle ein bisschen mehr Coco werden. Ich bin ein bisschen vorsichtig, wenn ich dann so gefragt werde, wie müsste sich denn die Sexualität und die Liebe in Deutschland verändern, weil ich bin nicht Dr. Sommer und ich will es auch nicht sein und ich finde es auch schwierig, Leuten zu erzählen, was sie im Bett machen sollen. Also spreche ich an der Stelle zum Abschluss von mir. Die sogenannte offene Beziehung hat für mich mit Sex gar nicht so viel zu tun. Es geht eher darum, offen die Beziehung stufenlos so einzustellen, wie ich sie möchte. Sozusagen an den Quellcode der Beziehung zu gehen. Weil ich habe nach der Auseinandersetzung mit diesen Menschen, die mich wahnsinnig beeindruckt haben, weil sie so frei sind und so stark und weil sie mutig sind und sich was trauen und weil sie auch scheitern und weil sie Fehler machen und dann wieder zurückgehen, weil sie auf jeden Fall aus ihrer Komfortzone gehen, um was zu verändern, zusammen. Ich habe danach 0,0 Bereitschaft mehr, mir von irgendjemand kulturell oder sonst wie vorschreiben zu lassen, wie ich zu lieben habe. Ich will so viel Ehrlichkeit und Offenheit wie möglich. Ich will Gegenseitiges erkennen und verstehen und damit hoffentlich auch eine größere Chance, nicht bei den 43% zu landen, die sich wieder scheiden lassen. Liebe wird Und Sex wird heute oft banalisiert, weil wir Titelseiten haben und Werbung und immer wieder irgendwo nackte Frauen abgebildet sind. Das ist banal, aber Liebe ist nicht Luxus. Liebe ist Gesellschaft, sie ist Machtinstrument, Statussymbol und sie ist heute mit die größte Quelle für unser Glück. Wenn wir, jeder für sich, den Kampf um die Liebe gewinnen können, dann können wir jeden Kampf gewinnen. Und wer glücklich ist, so wie er ist, umso besser. Niemand will irgendjemand ein Modell wegnehmen. Aber wir müssen endlich dahin kommen, Alternativen als Inspiration und nicht als Irritation zu sehen. Es gibt auch keinen besseren Zeitpunkt dafür, denn jetzt, gerade weil Rechtspopulismus, Migration, Ungerechtigkeit auf der Welt uns beschäftigen. Oder wie Edward Snowden es mal gesagt hat, in times of hate, love is a revolution. Falls ihr euch gefragt habt, was aus Paul und Jelena geworden ist, das Paar aus der Sommernacht von vor 7 Jahren, die sind heute nicht mehr zusammen. Aber sie sind beste Freunde. Sie leben zusammen, sie ziehen die Kinder zusammen groß, zusammen mit ihren neuen Partnern. Und vielleicht lernen wir ja wirklich was von ihnen. Vielen Dank.
Friedemann Karich betont immer, er habe nichts gegen Monogamie. Doch sollten wir lieber unsere Köpfe öffnen, um nicht unglücklich in der Paarbeziehung weiterleben zu müssen. Oha, jetzt steigern wir das noch mit Maja Ophir Magnat. Die Dame wollte schon mit 5 unbedingt Prostituierte werden, erzählt sie uns gleich, das war ihr Traumberuf. Ist sie dann aber doch nicht geworden, sondern preist jetzt Sextech an, also eine innige Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Frauen können online super masturbieren, lernen ihre Klitoris dabei prima kennen und ob Mann oder Frau, lasst erstmal die Sexbots kommen. Roboter, die es dir machen, wie du es noch nie erlebt hast. Ein Mensch kann einfach nicht so geil vibrieren. Fucking Technology, making love with machines. Doch fangen wir lieber erst mit den Teledildonics an. Ganz smarte Sextoys, sagt sie, oder mit Pornos, in denen Frauen masturbieren und bei denen man nur in ihre Gesichter schaut, oder doch mit dem Prostituiertentraum? Mit dem Prostituiertentraum.
I have been interested in sexuality since I was a kid. And actually, when I was 5 years old, I told my dad that when I grow up, I want to be a prostitute. He wasn't pleased, to say the least. But how did 5 years old me even know what a prostitute was and thought that it's my dream job? It might be because we live in a society overflowing with sexuality. Advertisements sell sex and objectify our bodies, movies show it, and kids watch porn from as early as 9 years old. But even though we are exposed to sex all the time, talking about it is still a taboo. I wanted to give this talk not just because it's a fun subject and I get to say vulva on stage, but because talking about this subject openly makes people feel more comfortable to talk about it themselves. And the other thing, that we're used to seeing technology as the killer of intimacy, but since technology is here to stay, it's important for me to establish a more feminist, sex-positive, and educational view. Feminist, because the sex tech industry is dominated by men who are the main creators and consumers. And digital technology can become a platform where women are a purpose and not a mean. Though it's a controversial subject in feminist theory, I believe that there can be such thing as positive feminist porn and that it's an important thing. Sex positive is the idea that sex is good as long as it's consensual, and that everyone should have the right to enjoy sexual pleasure the way they wanted without being judged or tolerate slut-shaming. And educational, because having an honest, informative, and non-judgmental sex education is necessary for people's health and happiness. So today I'm going to start talking about sexuality and technology and how technology affects your sex life, and then show products and projects I'm interested in the field of sex tech. But what is sex tech? Cindy Gallup, the founder of Make Love Not Porn website, sex tech advocate, and past Republica speaker, defines sex tech as any form of technology or a sex venture that enhances, innovates, and disrupts in any area of human sexuality and sexual experience. Dr. Trudy Barber, researching the impact of technology on our sexuality, says that since we have disconnected sex for pleasure and sex for reproduction, we started seeing sex as a form of entertainment. And a world of adult entertainment is worth a lot. Only the porn industry is worth more than $97 billion. And just like any other big industry, they target the mainstream audience, straight men and women. I want to find out whether in this profit-driven field, I can find products and projects that challenge, enrich, and teach us something new about sex. Technology and sexuality are supposedly opposing things. But when we use technology to create intimacy, the result is much more complicated than that. On the one hand, it's easier to get to know new partners using dating sites and apps. You can also connect more easily with people who have the same sexual interests in you, and Wi-Fi connected sex toys help us feel closer to remote partners. On the other hand, a research published this year showed that young people in the US have less sex now than in the past. One of the researchers suggested was the social changes caused by the technological progress and mostly social networks and online streaming. So we can use technology to have more sex and better sex, but technology is also disconnecting us from each other. And this tension exists even in all the products I'm going to talk about today. So I chose to focus on three main fields of sex tech: sex toys, porn, and games. And in these fields, I'm going to talk about projects and ideas that warmed my heart and other parts. After smart homes and cars, sex toys are also getting connected to the web, and it's called teledildonics. For example, WeVibe makes vibrators operated by an app, and the Kiru is a set of toys you can use to feel each other's movements from afar.
Fuck, it's pretty good. Shit. It doesn't feel like sex, and it doesn't feel like wanking either. It's like totally different. It's less effort than wanking. Is there a way to make this go faster?
It's lagging.
Wait.
Oh no.
Wait, why has it stopped?
Oh no, sorry.
Now the video's gone. Where it just says input HDMI. The technicalities of fucking future porn. Fuck. Shit, it's weird. It's halfway in between actually having sex with someone and just having a wank, and in this weird virtual space in between. It's really strange. Really strange.
So when they work, teledildonics can give us a unique sensation that's different from human or vibrator's touch and can help us feel connected to a remote partner. But at the same time, they are leaving us more exposed. Lately, there has been a lawsuit against WeVibe collecting private data from users' apps, like body temperatures, most used settings, and how many times it has been used. The subject of this sex toys data safety raises a lot of questions, like, what happens if someone hacks your sex toy and operates it from afar? Would it be considered as a sexual assault? But not all sex toys are penetrative. There are some more subtle and erotic toys like Wisp, which is a sex toy jewelry that enriches foreplay by light sensual touch, light wind, and arousing smell. The Kissinger is a device that lets you kiss your partner from afar, and the Pillow Talk lets you hear your partner's heartbeat while you sleep. I'm not sure how many people will use these toys, but I love the fact that they are challenging our perception of sex by focusing on the foreplay and not the orgasm. Sex doesn't have to be about trying to get into a certain goal, and who says you need to stop after you've reached this goal? For instance, if I go to a restaurant, I feel obliged to eat a main course, but what if I just want a starter or just a dessert? The important thing is just enjoying your food together. Another type of object we use for sex are robots. Machines designed to look like men, women, or children to use them as sex toys or substitute for human partners. Today, sex robots are in development, but very realistic-looking sex dolls are on the market for a few thousand dollars. Using human-like objects might have very negative implications, as said in the campaign against sex robots led by academics Caitlin Richardson and Eric Beeling. They think the development of sex robots should be stopped because it will cause further objectification of women and children. They believe it will only cause more apathy towards people and worsen the violence and power structures in society. In her article, In Defense of Sex Machines, Dr. Kate Devlin, computer researcher, says that sex robots can be much more than an imitation of a human body. Sex robots are now designed by men for men, like most technologies we use today. But we can design them in any way that will help us explore sexuality without human restrictions. The machine is a clean slate that enables us to rethink about our ideas about sex and gender. So, are these objects going to replace human sex and relationships? A partner that is always there for you and will never hurt your feelings or reject you is a tempting idea for a lot of people. But creating deep intimacy is a mutual process that these robots aren't capable of yet. Trudy Barber even thinks the machines would enable people to greater appreciate the real thing. Porn site statistics showed that in 2016, there were more than 91 billion porn videos watched by 64 million visitors every day. The problem starts when people watch mainstream porn like a realistic portrayal of sex. When they have sex and see that not all women like it when you come on their face, and not all men can have an erection for an hour and a half, they think something's wrong about them. More and more young men can't orgasm through penetration because they're so used to masturbating to porn. They lose the ability to fantasize, and when they focus on just one person, they can't come. Cindy Gallup recognized this negative influence of mainstream porn when she dated younger men, and she decided to open a website called Make Love Not Porn to disprove porn myths by showing the differences between porn and real sex. Later, she added a video sharing platform that celebrates real-world sex. Anyone can upload their videos to the site, all videos are watched and curated, and the performers get paid. The performers are normal people doing their normal sexual activity, so you get to see things you normally don't see on porn, like emotions and intimacy. And the performers also say that uploading videos to the site is a transformative process for them. It's helping them improve their self-esteem and their relationships with their partners. Another site showing sex in a different way is Beautiful Agony, that was made by Richard Lawrence and Lauren Olney when they got frustrated by boring mainstream porn. On Beautiful Agony, you can watch people masturbate, but you can only see them from the shoulders up. Unlike mainstream porn, when we can see everything, Beautiful Agony let us imagine, trying to show that eroticism isn't only in the naked body, but also in the face.
La facette de la petite mort. It's not a death, it's a life.
I masturbate on average about twice a day, morning and night.
And my orgasms are all different. Each one of them, I don't think I've ever had one that's been the same as the other.
The wanking is the big part. I mean, feminine, soft masturbation, etc.
It vibrates.
One of the things I get off on most is watching a girl do her thing. You know she knows what she wants and she's in the process of getting it.
I heard about Beautiful Agony when I was in high school,
And to my insecure teenage self, it was an amazing revelation. It wasn't just hot. It was funny, weird, and sometimes sad. But most of all, it made me realize that I'm okay and that there's a huge variety of O faces. With VR being the buzzword in tech today, the world of porn is no exception. Pornhub published that VR porn had 38 million searches in 2016. And Badoink VR porn site gave another interesting statistic, that while 94% of the viewers are men, 30% of the viewers downloaded videos from a woman's perspective. Most of VR porn is filmed through first-person point of view. That lets the users feel like they're inside the actor's body. VR gives men the opportunity to look at the world and experience sex through a woman's perspective and vice versa. Seeing things from a different gender, skin color, or body type might help to change the way we think. But at the moment, the variety of performers in VR porn is just the same as in mainstream porn, which is almost none. VR's immersive experience can also have a therapeutic importance. Virtual sexology was made with the guidance of a sexual therapist and combined VR and teledildonics to help people deal with sexual dysfunctions and teach them techniques that will make them better lovers. It can be a way for people that don't have any sexual experience to learn about sex and the human body and hopefully take this knowledge into the real world. VR can let you experience things you can't do in real life and make fantasies come true. But surprisingly, people aren't looking for that. Anna Lee, president of two adult entertainment companies, says that customers want to have the girlfriend experience. They're moving away from the more fake plastic porn image, and they want a scene where the girl is kissing you and looking in your eyes and telling you how much she wants to be with you. For example, in Sleep with Miku, you can sleep next to an animated character in VR, hear her breathe, and make soft noises while she sleeps. If you move a lot in bed, she will wake up and ask you if everything is okay, and she can also wake you up in the morning. At the moment, most of the content in VR porn is just as harmful as in mainstream porn. VR immersive abilities might even have graver consequences over the way we perceive sex because it is so vivid. But done in a different way, VR porn can also create a safe place for people to learn about sex, try a different body, or experience intimacy in a more realistic way. It's enough to look at people trying VR porn for the first time to understand that it can become one of the most important innovations in sex tech.
Oh my God! Wait, was that me?
She's masturbating in front of me.
She's on a table, it looks like. She seems like she's into it, so that's good.
Well, I see like really big boobs right there, and then like, oh my God, okay. Oh, it's me.
I am the boss.
This is brilliant.
I guess my hands have started touching her, but basically my legs are spread like this, or my virtual legs are. And then her head's between my legs and she's just licking my vulva.
Looks like some type of penthouse.
I see two girls going, having a dildo. They're double-sided. Oh God, hold on.
I'm the one who's, someone's doing something to. This is not what I expected.
My abs don't look like that. I've got a lot more chest hair.
And this chick I want to marry.
My abs have never looked so good, though. That's for damn sure.
I see some tits.
Yeah, I also have awesome tits.
My boobs are, like, really perky. They're, like, up here. Oh, I have, like, an innie on my nipple.
Look at you. She's filthy.
Yeah, this is definitely way more in my face than regular porn.
Am I about to put it in her butt?
So, seriously, when was the last time porn made you this happy? When we talk about sex games, we usually talk about online games that look like The Sims' sexy version. The player can design an avatar, chat with different avatars, and have sex in different positions. But I want to talk about a few apps that take the games into the real world. So Desire is a game for couples that uses gamification to spice up their relationships. You can challenge your partner in different categories, like clothes, outside, at the office, etc. When both finish your challenge, you earn points that allow you to level up and unlock harder tasks. Desire is different from other sex apps because its creators want to users to reduce phone interaction. The app doesn't require you to check the phone while playing, and a lot of the dares are done face-to-face. The second thing is that new dares are created every day by the online user community, enabling users to get ideas from other people's creative, sexy minds and share their own. Perifit is another app using gamification, but for a different purpose. Artem Rodionov, with the help of professional physiotherapists, created a pelvic floor sensor wirelessly connected to a smartphone, which helps you tone up your pelvic floor muscles. One of every four women suffers from pelvic floor muscles problems that can cause urinary incontinence and also affect sex life. Practicing floor muscles can also lead to stronger orgasms and longer sex for men and women. So using Perifit, women can practice contracting their pelvic floor muscles by playing a simple game where their vagina is the controller. But my favorite is OMG Yes. It was founded by Lydia Danieller and Rob Perkins, working with different researchers, and it's meant to teach men and women how to reach a female orgasm.
When it comes to pleasure, like actual techniques and what works for women, there's never been any large-scale research done. We decided to change all that. In partnership with the researchers at Indiana University and the Kinsey Institute, we did the first ever large-scale study to understand the specific ways different women find pleasure. What we found is that lots of women share similar techniques, some of which didn't even have names yet, kind of like ingredients that combine in different ways to achieve more pleasure and better orgasms. So we made OMG Yes to put it all out in the open. These techniques come from the collective experience of over 2,000 women, ages 18 to 95. That's a lot of experience. It's a completely new approach, refreshingly honest and direct, so that women, men, and couples can explore ways to make a great thing even better.
So when I told my friends about this site, they were so disappointed and said that everyone knows about the clitoris and why don't I ever show them something interesting? Well, no. A lot of women are scared or disgusted by their vulva or never even looked at it. When I was working at a website for teenage girls, I got a lot of questions like this one sent to me by a 13-year-old girl. Hi. I don't know how to ask this, so I'll just be direct. They're always writing about masturbation, and I want to try it. The problem is, I don't know how. If I want to masturbate, should I be completely naked or just without my pants and underwear? So it doesn't really matter what you wear when you learn how to masturbate, but it is very important to know that 71% of women orgasm through clitoral stimulation and not penetrative sex. Foreplay and clitoral stimulation are essential for female orgasm, and it's a problem when you or your partner don't know what the clitoris is. On OMG Yes, you can learn the different components of a clitoral technique. You can watch interviews with women and watch each woman perform one of the techniques on herself. And finally, the fun part, an interactive touchscreen where you can try it yourself on a virtual image of each woman's vulva. Many porn videos show female masturbation, but OMG Yes, showing it for women's own empowerment and pleasure. These games can help us learn more and improve our sex life in a fun and funny way. But in the end, really good sex starts with communication. Talking about sex isn't easy for most people. In movies, no one talks during sex and they all magically know what to do. But in real life, we need to overcome our shyness. You know how many times I've practiced just on saying penis and vulva so it would sound natural? So technology can help us create a different type of intimacy. that is not going to replace the one we have today, but enable new sexual experiences. Using technology for sex can be a complex thing, since it can be alienating and create intimacy at the same time. So as consumers and creators, I think it is important to try and find the exceptional products that might show the way for a more feminist, sex-positive, and educational sex tech. All through the ages, our sexuality has been suppressed and repressed by religion, tradition, government, and other power structures. Technology can be another tool for oppression, but it can also be used as a tool for sexual liberation. We can use sex tech to teach about sex. We can use it to help people talk more about this subject. We can use it as a tool for self-discovery without human restrictions. We can use it to ask questions about the way we have sex. We can use it as a tool to help people with sexual dysfunction, disabilities, or people that don't have any sexual experiences. And we can use it to have delicious, funny, pleasurable, messy, wonderful sex. Thank you.
Wohl und wehe der sexuellen Zukunft. Die Sexualerzieherin Maya Ophir Magnat über Vor- und Nachteile der digitalen sexuellen Revolution. So, jetzt haben wir viel zum Nachdenken. So viel, dass wir nun unsere Hörsäle von der Republika in Berlin aus dem Mai 2017 beenden. Nächstes Wochenende begrüßt euch meine Kollegin Katja Weber im Hörsaal und die schwärmt auch schon von ihren Themen. Am Samstag hören wir, wie Massen manipuliert werden.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.